Herzlich willkommen. Ich bin Dr. Kai Grimme.
Und ich bin Juli.
Und du hörst den Zero Sugar Podcast. Wo sich alle Wissenschaftler weltweit, alle Seriösen so weit einig sind, was wirklich gut und gesund ist. Also legen wir uns mal darauf fest. Dieser Tenor lautet, weniger zu essen. Hallo und guten Morgen, Juli, zum neuen Podcast.
Hallo, guten Morgen, Kai. Gar nicht zum neuen Podcast, denn wir nehmen diesen Podcast schon das dritte Mal auf. Ich freue mich richtig drüber.
Genau, es soll halt, alle guten Dinge sind drei und der wird halt natürlich vom Inhalt und von der Qualität immer besser.
Also falls jemand das Gefühl hat, dass wir nicht das erste Mal drüber sprechen, wir sprechen mindestens.
Genau, Gründe sind, nennen wir es mal technischer Natur. Wir hatten tatsächlich Interferenzen mit einem kabellosen Headset und Mikro und kleinen Störfrequenzen, die sich einfach nicht vernünftig herausfiltern ließen.
Und es ist einfach total ärgerlich, wenn der Podcast gemacht ist und man denkt, Mensch, das hat richtig gut geklappt, das war ein richtig schön rundes Gespräch. Und man dann ein paar Tage später die Info bekommt, ja, deine Tonspur ist gar nicht drauf.
Ja, oder wenn dann auch das Veröffentlichungsdatum ansteht oder so. Aber umso mehr freue ich mich, dass es jetzt beim dritten Mal sehr gut klappt.
Ja, also
zu welchem Thema?
Genau, geht es heute um die ideale Ernährungsform. Und da können wir direkt mal starten. Also, ist total spannend für mich heute. Also tauchen wir einfach mal ein. Kai, gibt es eigentlich die ideale Ernährungsform? Beziehungsweise nennt man ja Ernährungsform auch Diät. Also gibt es die ideale Diät/Ernährungsform?
Also wir müssen es, das kann ich so als Mediziner nicht so ad hoc mit einer Frage ja oder nein beantworten, denn es kommt immer darauf an. Also die ideale Ernährung gibt es bestimmt, sie ist aber nicht eine, sondern sie ist für verschiedene Menschen unterschiedlich. Wir müssen ja einmal gucken, regional. Also ich kann jetzt gar nicht sagen, die ideale Diät, die jeder Mensch auf der Welt essen muss, sieht so aus, weil es gibt Länder, da gibt es das halt vielleicht gar nicht. Ist es aus gesundheitlicher Sicht, aus der Sicht gesund zu werden, das würde ich sogar nochmal unterscheiden, ist es aus der Sicht gesund zu bleiben, ist es aus der Sicht abzunehmen, ist es aus der Sicht, soll einfach nur schmecken. Also die ideale Ernährung.
Eine Gutschmeck-Diät.
Genau, die für jeden Menschen gültig ist. Es gibt ja ganz viele Ernährungsformen, die aktuell
auch so hip sind, ne? Gerade.
Genau, und die durch die Medien geistern rauf und runter. Und damit meine ich jetzt erstmal vernünftige Ernährung und nicht von morgens bis abends Fertig-Shakes trinken. Das ist keine Ernährung. Vegetarisch, klar. Vegan, natürlich diese ganzen Zwischenformen, pesketarisch und ovo-lacto-vegetarisch und so weiter. Paleo, Keto und. Also es gibt ganz viele relativ spezialisierte Ernährungen und jede behauptet so ein bisschen für sich, ich bin hier der König oder die Königin der Ernährung, mir fehlen keine Nährstoffe, ich bin besonders gesund, mit mir wirst du besonders schlank und also die ideale Ernährung, es gibt sicherlich einige Grundsätze, auf die wir jetzt bestimmt in diesem Podcast kommen, aber die ideale Ernährung für jeden gibt es so nicht.
Ich denke mal, dass diese vielen unterschiedlichen Diäten, ich meine, braucht man ja auch einfach mal ganz oldschool in den Einkaufsladen gehen und zwischen den Zeitschriften hin und her schauen, was auf den Titelseiten steht, ist ja auch einfach so eine Vermarktungssache. Also mit jeder Diät lässt sich auch einfach Geld verdienen. Das ist einfach so. Und was würdest du denn sagen, haben diese Diäten irgendwas gemeinsam oder wo gehen sie total auseinander?
Du sagst es ja schon, die Diäten haben gemeinsam, dass fast auf jede größere Welle eine Art Industrie aufspringt. Also da gibt es ja auch noch speziellere Formen, glutenfrei, Low Carb, Low Fat, das gab es ja aber auch teilweise alles schon. Also früher wurde ja allgemein eher das Fett verteufelt, dann waren es die Kohlenhydrate. Jetzt werden die Eiweiße total gehypt. Proteine in allen Rezeptideen steht als erstes. Super leckeres Rezept mit mindestens 60 Gramm Protein. Der Rest ist eigentlich egal, Hauptsache ist Protein drin. Und da wird man irgendwann auch nochmal drauf kommen, dass das gar nicht gesund ist. Dass dieser Übermaß an Protein eben vor allem mit fortschreitendem Alter, also ab 40 aufwärts, gar nicht mehr so gesund ist, weil es natürlich enorm das Wachstum anregt und deswegen halt auch zum Beispiel schwerwiegendere Erkrankungen in ihrer Entwicklung begünstigt.
Genau, also das Wachstum in jeglicher Form, nicht nur positives Muskelwachstum, sondern einfach auch Wachstum von Dingen, die man nicht haben möchte.
Genau.
Okay, also warum funktionieren die Diäten dann einfach langfristig nicht? Auch wenn sie am Anfang vielleicht so gut schmecken. So, ich erinnere mich noch zum Beispiel an meine Kohlsuppendiät, die ich früher mal gemacht habe, die ich echt richtig toll fand am Anfang. Und dann habe ich, ich glaube, ich habe auch mal eine Eierdiät gemacht. Und dann gab es irgendwann mal einen Zeitpunkt, wo ich eine Diät gemacht habe in einer Gruppe, die ging, glaube ich, über 6 Wochen. 6 Wochen? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie so um den Dreh oder 5 Wochen. Und die funktionierte echt gut. Die habe ich gut durchgehalten, aber war eben auch sehr, sehr eiweißlastig. Aber auch als die zu Ende war, ging alles wieder bergab, muss ich sagen. Also warum ist das denn so, dass egal wie gut eine Diät am Anfang erscheint, warum scheitern sie im Grunde genommen alle wieder?
Naja, in der Diät geht es ja, also zum einen ist es in der Regel was Neues und du verfolgst damit ja ein eher erstmal ein kurz- oder mittelfristig gestrecktes Ziel, zum Beispiel abnehmen. Oder das ist ja das Ziel der meisten, die jetzt auf irgendeine, ich nenne sie jetzt mal Reduktionsdiäten zurückgreifen. Und das hatten wir in einer der ersten Folgen unserer Podcast-Reihe, warum Diäten eigentlich so zum Scheitern, seit eh und je zum Scheitern verurteilt sind, weil es eben kurzfristige Ernährungspläne sind, die teilweise sehr gewaltig sind für den Einzelnen, aber die erlernten Vorgänge, die derjenige zu Hause dann lebt und wie er isst und wie er zubereitet und was er kauft, die verändern sich ja dadurch nicht, sondern es ist jetzt so, kauf dieses Pulver und jenes und isst das so und so und so und hier sind die Rezepte in der Regel mit Fertigprodukten und alles so zu kaufen. Der richtige Weg ist, es gibt nur einen und das ist die Ernährungsumstellung langfristig. Das ist das Einzige, was sich auch wissenschaftlich bestätigt hat, dass das etwas verändert. Keine Reduktionsdiät führt, in den größeren Studien zumindest, zu einem langfristigen Erfolg, sondern man fällt immer wieder in die alten Gewohnheiten zurück. Und das ist gar nicht Schuld der Diät an sich, wobei die meisten sogar möglicherweise mit Nährstoffdefiziten einhergehen, weil es eben so Crash-Diäten sind, sondern es liegt einfach in uns Menschen. Irgendwann ist das Neue weg, irgendwann habe ich die ersten 10 Kilo abgenommen, dann ist ein bisschen der Biss raus, also die Disziplin. Und dann, ach na gut, jetzt kann ich aber schon hin und wieder mal, aus einem Cheat Day werden 2 und dann ist das Schokocroissant, das ist jetzt aber noch kein Cheat Day und so weiter.
Und nach 6 Tagen schmeckt die Kohlsuppe dann doch nicht mehr so gut, wie sie am ersten Tag geschmeckt hat.
Genau, und wie gesagt, es ist eben, jeder Mensch ist auch unterschiedlich, ne? Also insofern, es gibt im Prinzip nur, ich wollte gerade sagen, das habe ich auch in einem der letzten Podcasts gesagt, aber es war in diesem, nur in einer vorherigen Aufnahme. Im Prinzip gibt es ja auch viele Streitigkeiten. Auch Wissenschaftler propagieren ja immer mal, diese Diät ist gut und diese ist eben, sollte man nicht so lange machen. Es gibt verschiedene Erkenntnisse. Es gibt aber eigentlich nur ein Tenor, wo sich alle Wissenschaftler weltweit, alle seriösen soweit einig sind, was wirklich gut und gesund ist. Also legen wir uns mal darauf fest. Gut, gesund, das bedeutet schon mal keinen Kalorienüberschuss zu haben. Wie gesagt, sehr nährstoffreich zu sein. Und dieser Tenor lautet, weniger zu essen.
Ja.
Also schlichtweg weniger zu essen. Erstmal unabhängig davon, was ist dann, wäre dann der zweite Schritt. Erstmal wenig. Also nicht essen dieses, oh Gott, ich bin so satt, ich bin so voll, ich kann mich gar nicht mehr bewegen, sondern was ich auch schon öfter ja mal erklärt habe, die 80%-Regel, also immer nur bis 80% zu essen. Wenn dieses Gefühl ist, ich bin eigentlich so langsam satt, aber noch nicht ganz, dann aufzuhören. Und das fällt vielen halt schwer. Sie essen dann halt schnell weiter, bis dann doch 120%
genau.
Sattheit sind.
Und das nennt man eigentlich, ich weiß nicht, wie man das richtig ausspricht, Harahachiban.
Harahachiban, ja genau, das ist richtig. Oder Harahachi.
Machst du eigentlich, genau, das ist jetzt der neue Insider, machst du eigentlich schon Harahachiban?
Das ist, genau, so nennt man das halt vor allem in Asien und in Japan, wo das eigentlich so herkommt. Und das ist eigentlich, man muss sich das so vorstellen. Also Gesundheit ist natürlich nicht so einfach zu erklären. Was ist Gesundheit? Alles funktioniert, Abwesenheit von Krankheit. Das ist ein bisschen zu einfach gegriffen. Also der Körper hat... Immer wenn du dich im Übermaß ernährst, also jetzt bleiben wir mal reichlich Zucker und Fett und Co. isst, was praktisch nährstoffarm ist, dann lagert der Körper das irgendwie wo ein. Wenn du aber auch den ganzen Tag isst, dann sind dieses ganze Überangebot, das zwingt ja den Körper praktisch immer nur einzulagern und zu verdauen. Das heißt, es gibt ja schon mal kaum Zeit, um irgendwie andere Dinge zu machen. Reparaturvorgänge, Stichwort intermittierendes Fasten. Da wurde das jetzt mal der allgemeinen Bevölkerung bekannt gegeben, dass gerade nach 12 Stunden, also Minimum 12 Stunden, das ist ja nur der halbe Tag hier, wie wir leben, also einen halben Tag essen, einen halben Tag nichts essen, also in Anführungszeichen Fasten, damit der Körper wenigstens die Hälfte der Zeit hat, sich vom Essen zu erholen und zu regenerieren. Denn immer wenn ich esse und verdaue, laufen ja bestimmte Prozesse im Körper ab und andere sind dadurch gebremst. Aber diese anderen sind besonders wichtig. Und die fangen in der Regel erst nach 12 Stunden Fasten überhaupt an. Das heißt, idealerweise schaffe ich es länger als 12 Stunden zu fasten. 13, 14, 15, 16 oder auch mal 18 Stunden. So, und dann hat der Körper Zeit zu reparieren, aufzuräumen. Das ist das Geheimnis. Okay. Fasten ist übrigens der Grund des Fastens, es wird zwar benutzt zum Abnehmen, aber der Hauptgrund ist Gesundheit, nicht Abnehmen. Das ist sekundär. Abnehmen ist sekundär. Der Hauptgrund des Fastens
ist Gesundheit. Das ist ja auch in vielen Religionen auch einfach schon mit verankert, ne?
Genau. Fasten hat ja mehr oder weniger einen religiösen, reinigenden Charakter.
Ja,
und das ist aber so,
im Prinzip auch.
In dem Moment, wo du dem Körper keine Nahrung zur Verfügung stellst, ist er gezwungen, mit dem klarzukommen, was er hat. Jetzt nicht übertreiben und sagen, naja, aber dann bin ich ja ausgezehrt und so, darum geht es jetzt nicht. Also so ins Krasse nicht. Also nicht, wir reden jetzt hier nicht von einer Unterernährung, sondern es geht halt darum, weniger zu essen und dem Körper mal die Möglichkeiten zu geben, zum Beispiel bei den Eiweißen, das, was ihm gegebenenfalls fehlt, an den Aminosäuren. Es gibt ja viele Eiweißbausteine, die sogenannten Aminosäuren, aber das halt die 20, mit denen der Körper jetzt gerade die Eiweiß, also die proteinogenen Aminosäuren, aus denen er Eiweiße baut, dass er da vielleicht auch mal bei hier und da ein kleines Defizit hat und mal guckt, nicht dauerhaft, versteht sich, aber dass er auch mal über Stunden missguckt, okay, wo nehme ich denn das jetzt her? Zum Beispiel aus alten Zellbestandteilen. Denn man hat ja eben festgestellt, dass gerade das die lebensverlängernden Gene aktiviert. Also in dem Moment, wo genügend da ist, sagt das Epigenom, was sozusagen unsere Erbinformation kontrolliert, das nennt man Epigenom, sagt, super, ist alles safe, genügend Essen, schön warm, Dach über dem Kopf, dann mache ich jetzt mal Pause. So kannst du dir das bildlich vorstellen. Und deswegen sind ja auch Dinge wie Hitze, also typisch, warum ist Sauna gesund? Wegen der Hitze. Das ist ein Stressfaktor für den Körper, der Langlebigkeit aktiviert. Moderate Kälte. Also auch bei im Herbst mal nicht krank werden, bitte. Aber mal ist auch ruhig mal auszuhalten, dass es mal 2 Grad kühler ist und man gerade denkt, oh, ist ein bisschen frisch. Gut, aber ich ziehe mir jetzt einen Pulli an und dann bewege ich mich ein bisschen und dann wird das schon.
Also ja, nicht umsonst machen ja viele auch dieses Eisbaden. Ich habe das Gefühl, gerade das wird jetzt auch immer mehr gehypt gerade.
Genau, also all diese Sachen, sanfter Stress, ne? weniger Essen, moderate Kälte, Wärme und so weiter. Gibt es einige Faktoren, die sich als Langlebigkeitsaktivatoren herausgestellt haben. Schlafmangel gehört allerdings nicht dazu, ist genau das Gegenteil. Also
ja, aber wir sind jetzt ja gerade bei den Ernährungsformen. Okay, also wenn wir jetzt nochmal zu den Ernährungsformen an sich zurückkehren. Gibt es denn irgendeine Ernährungsform, natürlich kombiniert eventuell mit dem intermittierenden Fasten, die du als optional bezeichnen würdest? Oder zumindest besser als andere?
Ja, also ich würde unabhängig erstmal davon, ob jetzt jemand sagt...
Und natürlich in Kombination mit den Hara-Hachiban.
Ja. Genau, also es gibt ja unterschiedlich, also unabhängig davon, ob jemand jetzt intermittierendes Fasten macht, ausprobieren kann oder eben, warum er eben nicht machen kann, würde ich immer dazu raten oder auch erstmal alles beiseite gelassen, alle Spezialsachen, vegetarisch, vegan etc., lassen wir mal alles beiseite, ganz allgemein. Im Prinzip kann ich dazu sagen, Gemüse, 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 Obst. Wenig tierische Produkte. Wenig. Nicht 0,0, aber wenig.
Ja, es ist schwierig sonst, also über tierische Produkte. Ich weiß gar nicht mehr so genau. Ich glaube, das war das Vitamin B12 oder so. Müsste man nämlich sonst zusätzlich supplementieren. Aber auch da habe ich gerade jemanden gehört oder gelesen, ich weiß es nicht mehr genau, der Veganer ist und trotzdem tatsächlich genug Vitamin B zu sich nehmen kann.
Ja, die Frage ist aber,
obwohl er sich vegan ernährt und Vitamin B12 nicht zusätzlich supplementiert. Und zwar sagt er nämlich, dass er Brennnessel pflückt. Und natürlich in Gebieten, wo jetzt nicht so viel Verkehr ist und wo nicht so viele Hunde rumlaufen. Und diese Brennnessel tatsächlich aber auch nicht abwäscht, bevor er sie konsumiert, weil durch die ganzen Tiere, die sich darauf befinden oder befunden haben, die Ausscheidung, die sie darauf lassen, dass er dadurch wohl das Vitamin B12 kriegt.
Okay. Interessante Theorie, das kann sein. Also es gibt ja durchaus Vitamin B12 in einigen pflanzlichen Lebensmitteln, in Sauerkraut ist es auch, es ist aber vom Körper praktisch nicht oder kaum aufzunehmen. Also das muss man halt im Hinterkopf haben. Im Zweifel muss man es halt mal bei seinem Arzt kontrollieren lassen oder im Labor, dann weiß man es ja.
Okay.
Also genau, also wenig, im Idealfall gar keine verarbeiteten Lebensmittel. Also natürlich muss man jetzt nicht anfangen, Käse zu Hause selber zu machen, wenn man den hin und wieder essen möchte, auch wenn es jetzt ein tierisches Produkt ist. Aber ich würde zum Beispiel wirklich zu Pflanzendrinks greifen, erstens, weil ich habe den Milchzucker dann nicht, natürlich ungezuckert, versteht sich. Auch dort gibt es Pflanzendrinks, die Calcium enthalten. Wie gesagt, Gemüse, 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 Gemüse. Denn der Grund, warum so viel Gemüse? Erstens Ballaststoffe. Ballaststoffe, Ballaststoffe, Ballaststoffe. Wichtig, wichtig, wichtig. Vor allem auch,
hast du irgendeinen Wiederholungstick heute?
Vor allem, weil ich möchte es einfach unterstreichen, weil Ballaststoffe einfach, lösliche Ballaststoffe sind Nährstoffe für die Bakterien, die wir in unserem Darm leben haben wollen. Und durch lösliche Ballaststoffe bildet sich eine ganz eigene individuelle Bakterienflora aus, die eine unglaubliche Wohltat für uns und unser Immunsystem darstellt. So, und die Pflanzen haben eben sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe oder Phytonährstoffe, also pflanzliche Nährstoffe, die es einfach in tierischen Lebensmitteln so nicht gibt. Also da geht es nicht um Vitamine und um Fettsäuren und um Mineralien und Spurenelemente, sondern pflanzeneigene Substanzen, die in der Regel die Pflanze schützen vor UV-Licht, vor Fraßfeinden, vor Verfall und so weiter. Und die können wir uns halt zunutze machen, diese Substanzen. Zum Beispiel, nur mal so, in die Schwefelverbindung in Zwiebeln und Knoblauch. Lycopin aus Tomaten, idealerweise erhitzten Tomaten. Die Isothiocyanate aus Blumenkohl, Brokkoli, Rucola, Radieschen und Co. Also Stichwort vielleicht bekannt, Sulforaphan aus Blumenkohl und so weiter und so fort. Und man weiß heute, dass man durch diese Lebensweise seine Gene beeinflussen kann, nämlich das Epigenom. Man kann das Epigenom durch Ernährung beeinflussen. Also Stichwort zum Beispiel nur mal so, warum kriegt jemand eine Krebserkrankung, obwohl er raucht und wer anders nicht? Das hat natürlich viele Faktoren. Das liegt sicherlich nicht nur am Brokkoli. Aber man weiß halt heute, dass diese Isothiocyanat-Verbindung, dass die in die Steuerung der Gene und welche abgelesen und aktiviert werden, eingreifen. Die wenigsten Krebserkrankungen zum Beispiel sind wirklich entstanden, weil sie auf einem angeborenen Gendefekt beruhen. Das sind nur 5 bis weniger als 10%.
Ja, traurig, ne, dass sich dann so viele Frauen, darunter ja auch die eine oder andere sehr bekannte Frau, sich auch einfach die Brüste hat abnehmen lassen, vorsorgehalber, weil sie Angst davor haben, Brustkrebs bekommen zu können, weil irgendwelche Erbinformationen darauf hingedeutet haben, dass das eventuell mal passieren könnte.
Da hat man ja dann ja vor einiger Zeit diese BRCA 1 und 2 Gene unter anderem, also Breast Cancer, Tumorgene entdeckt und festgestellt, wenn es die gibt, ist das Risiko an Brustkrebs zu erkranken wesentlich erhöht. Die Frage ist halt, wann wird es aktiviert? Mhm. Und das ist noch so, was, glaube ich, in unserer Gesellschaft völlig unterschätzt wird, dass wir einen ganz entscheidenden Einfluss auf unsere Gesundheit durch unsere Lebensweise, unsere Ernährung, aber natürlich auch durch die Umwelt und verschiedene andere Faktoren, Infektionen etc., Medikamente haben. Und es ist eben nicht so, dass, naja, es ist eine Lotterie. Ich empfinde das manchmal so, dass viele Menschen denken, ob man krank ist oder gesund bleibt, ist ein Lotteriespiel und entweder hat man halt Glück oder Pech. Und deswegen ist es sowieso furzegal, wie ich mich verhalte, weil passt schon.
Ja, ich würde fast sagen, dass wir diesem ganzen Thema vielleicht auch nochmal einen extra Podcast widmen, vielleicht nächste Woche sogar. Mal schauen.
In Sachen Ernährung möchte ich noch ergänzen, es gibt natürlich diese speziellen Dinge, ketogen, also ganz, 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 ganz wenig Kohlenhydrate nur pro Tag und Fette dafür viel. Sicherlich hat die ketogene Ernährung vor allen Dingen bei verschiedenen Erkrankungen auch ihre Berechtigung und so weiter. Also es gibt aber genauso gut auch Belege, die dagegen sprechen oder in bestimmten Konstellationen zumindest dagegen sprechen. Es ist also nicht damit getan zu sagen, ketogen funktioniert bei dir gut und deswegen ist es bei allen Menschen gut. Das ist nicht bei allen Menschen gut. Und ob das wirklich eine Dauerernährung ist, die man 20 Jahre machen kann, das müsste man dann nochmal sehen. Also es kann gar nicht schaden, dass man das mal eine Phase im Jahr macht.
Dass man jetzt zwischendurch vielleicht mal sagt, okay, ich habe mal hier eine Ernährungsphase, wo ich mehr darauf achte und mal hier eine Phase, wo ich mehr darauf achte. Aber dass man insgesamt schon so einen roten Faden hat, wo viel Gemüse, Zucker, arm beziehungsweise kein Zucker mit drin hat, dass diese Faktoren auf jeden Fall immer gleichbleibend sind.
Genau, also okay, genau, man sollte da schon einen roten Faden haben, das ist richtig. Zum Beispiel sind ja auch Dinge, die schon eh und je bekannt sind, wurden jetzt zum Beispiel erst von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung hinzugenommen, nämlich Hülsenfrüchte und Nüsse regelmäßig essen. Das war bis vorher gar nicht drin, aber es ist schon seit 20 Jahren bekannt. Also dazu muss man natürlich sagen, viele Ernährungsempfehlungen, die sind eben für jedermann, groß wie klein. für Kinder gibt es manchmal noch eigene Grenzen oder Empfehlungen, aber sollen die gültig sein? Und oft sind sie einfach auch sehr, sehr spät. Also ehe die Empfehlungen kommen, ist das Thema eigentlich schon seit 20 Jahren in der Regel durch.
Umso überraschender, dass diese Empfehlung jetzt natürlich kam, ne?
Genau, umso überraschender, denn das ist ja eigentlich das, was zum Beispiel in den Gebieten, wo die ältesten Menschen leben, und da kann man sich ja auch daran orientieren. Also wo leben die ältesten Menschen, die ja zwangsläufig irgendwie gesünder sein müssen, denn sonst würden sie nicht so lange leben. Also 100-Jährige, selbst wenn sie mit 100 krank werden, können auf jeden Fall nicht so schwer krank geworden sein wie alle anderen, zum Beispiel in unserer westlichen Welt, wo dann ja. Männer knapp 80 werden oder Frauen nur 83 Jahre. Und die ernähren sich halt zu 95 bis zu 100% rein pflanzenbasiert. Wie gesagt, damit sage ich nicht, jegliche Form tierischen Lebensmittel ist zu verteufeln oder ist Gift. Das ist sicherlich genauso falsch. Aber dort wird vor allem roh bzw. fermentiert, also ganz, das ist auch so ein Geheimding, fermentierte Lebensmittel. Und eben
und
nicht.
Unverarbeitete, genau.
Und ja. Unverarbeitete und schon gar nicht hochverarbeitete Lebensmittel zu sich zu nehmen, sondern das tatsächlich zu Hause irgendwie selber zuzubereiten oder im schlimmsten Fall halt roh zu essen. Also dann täglich Hülsenfrüchte, jeden Tag. Genauso wie der Apfel am Tag oder der halbe Apfel am Tag.
Ja.
Dann, genau, das hatte ich schon öfter erzählt, also viel Wasser trinken, Tee, Kaffee ist okay, nicht mehr als 3 bis 4 Tassen, aber in den Regionen...
Wobei sich natürlich da auch die Geister streiten, ne?
Genau, aber für diese Folge habe ich das nochmal recherchiert und in Übersichtsarbeiten gilt wirklich, dass 3 bis 4 Tassen mehr gesundheitliche Vorteile haben als Nachteile. Und Wein, Alkohol muss man einfach wissen, auch wenn der in einigen Regionen hier und da getrunken wird, es fällt den Menschen schwer, das zu verteufeln. Das kann ich auch verstehen. Aber ich kann auch nicht dazu raten, dass ein Glas pro Tag oder eins pro Woche irgendwie den entscheidenden Gamechanger bringt.
Ja, wobei so spezieller Rotwein, der besonders viel Resveratrol enthält, ja schon auch gut sein soll, ne?
Ja, das Resveratrol ist gut, aber das Resveratrol würde man auch ohne den Wein bekommen. So, und
das heißt wie?
Zum Beispiel aus Trauben.
Also du musst ja auch schon relativ. Aber Trauben sind natürlich auch mit extrem viel Fruchtzucker bestückt.
Ja, dann kannst du ja nur die Traubenschale essen. Oder du könntest ja.
Danke.
Oder du könntest ja auch. Du könntest ja das Resveratrol auch als Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Also,
ja, okay, aber viele sagen ja auch, ja genau, Nahrungsergänzungsmittel, das habe ich tatsächlich auch. Aber im Grunde genommen sagt eine innere Stimme dann ja auch immer wieder, am besten sind die Sachen in natürlicher Form und nicht in wiederverarbeiteter Form, ne?
Ja, aber dann...
Aber im Wein sind sie auch schon verarbeitet, wenn man das so sieht.
Ja, genau, es kann natürlich ein sehr, sehr naturbelassener Wein sein, ne? Also wer weiß, wie Wein gemacht wird, ne? Dass die Trauben...
mit den Füßen zerstampft werden.
Eingemeischt nennt man das, eingemeischt werden und dann die eigenen Hefen sozusagen den Zucker vergären.
Ja.
Und trotzdem ist das Resveratrol für mich kein Argument, deswegen muss man Wein trinken. Das ist Blödsinn, wirklich. Also ja, ich entschließe mich damit, dann ist sicherlich der Rotwein die beste Alkoholalternative. Aber
wir müssten einen Filter entwickeln, wodurch man den Wein durchgießen kann, der ausschließlich Resveratrol durchlässt. Das wäre nochmal so eine Erfindung.
Also am besten, man gießt den Wein durch diesen Filter und unten kommt dann so eine Kapsel raus.
Genau. Dann kauft man sich nachher irgendwie so einen teuren Wein für keine Ahnung was wie viel und macht den auf und man fragt, hey, was machst du denn da?
Ja, ich will einfach nur darauf hinaus, dass einfach Alkohol grundsätzlich nicht gut ist. Und
ja.
Unabhängig davon ist es sicherlich gesundheitlich weniger bedenklich, selten mal auch ein Glas Wein zu trinken. Trotzdem ist der Alkohol dort drin nicht gut. Wie gesagt, die nächste Empfehlung wäre ja dann eben zu den Hülsenfrüchten die Nüsse. Jeden Tag Nüsse. gibt es immer wieder viele, die sagen, oh, ist aber auch fettig und so. Nein, Nüsse sind ballaststoffreich, sie sind extrem nährstoffreich für die Menge an Energie, die sie haben. Und sie bringen eben nicht diese Energie in den Körper, die sie sozusagen gemessen haben, weil der Fettgehalt je nach Nuss ja bis zu 25% davon gar nicht aufgenommen, sondern direkt ausgeschieden wird. Das heißt also, der eigentliche Energielieferant Nuss hat weniger Energie als auf dem Papier. So, und weniger ist dann eben dieses, wenig ist dann Fisch, im Idealfall schon ganz, 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 ganz wenig Zucker oder gar kein Zucker mehr und wenig Milchprodukte, und von Fleisch reden wir jetzt auf Monatsbasis. Also das sind so die Dinge, die man sich so abgucken kann. Und damit, und man könnte jetzt in jedes Lebensmittel einsteigen und natürlich sagen, auch bei Fleisch, das verarbeitete Fleisch, was wir fertig abgepackt kaufen, ist einfach ungesund. Vor allem das Rote, aber das Weiße auch. Beides.
Also es ist ja so, im Prinzip wissen wir diese ganzen Dinge ja auch. Und jetzt hören viele Leute unseren Podcast und sagen, okay, da muss ich auch wieder drauf achten und hier und da, und gehen mit großen Vorsätzen dann wieder in die Zukunft und in den nächsten Einkaufsladen, sagen, okay, jetzt werde ich mal mich in der Gemüseabteilung so richtig, richtig austoben, und komme dann natürlich als nächstes in die daneben gelegeneren Gänge und denken dann auch an den leckeren Grillabend, der dann übermorgen auch wieder ansteht, und ach, stimmt ja, und dann gab es ja auch den Geburtstag demnächst noch, und okay, diese ganzen Dinge weiß man, was, wie man sich am besten jetzt gesund ernährt. Aber wie motiviere ich mich denn jetzt dazu, an diesen speziellen Gängen weiterzugehen, beziehungsweise einfach dran zu bleiben? Also das ist ja einfach, ne, dieser Teufel, der auf der Schulter sitzt und sagt, ach komm, gönn dir.
Gönn dir doch mal eine Paprika. Oder einen schönen Teller mit frischen Sprossen.
Komm, von dem Schokoriegel wirst du schon nicht sterben.
Na gut, aber der gestern Abend und der heute Morgen. Und jetzt, na gut, also ja, es ist natürlich eine Disziplinfrage und wie sehr ich irgendwie ein Ziel habe. Also dazu gehört natürlich das sind natürlich auch viele psychologische Tricks. Also da gehört natürlich einmal dazu, einen Plan zu haben und nicht irgendwie planlos loszugehen. Also im Idealfall sich vorher eine Einkaufsliste zu machen und das wird gekauft. So, wer dann schon Schwierigkeiten hat, dann idealerweise sich vielleicht einer Gruppe anzuschließen, in der man erstmal die ersten Wochen betreut wird. So wie wir das auch in der Zero Sugar Challenge mit den Teilnehmern machen, dass sie halt 6 Wochen ganz eng jeden Tag betreut werden und sie dadurch
erstmal so eine gewisse Routine bekommen, ne? Und auch andere Menschen um sich herum haben.
Und auch Sicherheit und eben das Gefühl haben, nicht alleine zu sein. Ich habe auch schon von vielen meiner Patienten und Patientinnen erzählt, die ich dann zum Beispiel über ein Jahr mal betreut habe. Da war es genau auch. Die haben sowas dann geschafft, zum Beispiel 30 Kilo abnehmen, Top-Blutwerte wieder, weil sie jemanden hatten, der sie sozusagen wie so eine Art Rettungsleine im Gebirge, an dieser Leine man sich so entlanghangeln konnte. Und das ist halt dann erstmal wichtig. Man muss eben aber auch lernen, neue Lebensgewohnheiten, Ernährungsgewohnheiten zu etablieren, und man muss ja im Prinzip diese Initiative ergreifen, dass man sich diese neuen Gewohnheiten, also von mir aus Gemüse, auch irgendwie schön macht und nicht irgendwie dann nachher lieblos den Salat in irgendeine farblose Schüssel zu klatschen und denken, na toll, jetzt esse ich dieses wässrige Etwas und nebenan oder riecht der Grillteller, sondern dass man sich das wirklich dann auch, dass man das zelebriert, dass man das irgendwie schön anrichtet, dekoriert, dass man sich das irgendwie, dass man das Ganze positiv bewertet. Und was Psychologen tatsächlich auch nutzen, ist, sich im Kopf auszumalen, welche Vorteile habe ich denn dadurch? Also warum mache ich das denn? Zum Beispiel, ich möchte gesund sein oder gesund werden, weil ich Punkt, Punkt, Punkt. Zum Beispiel, weil ich ganz viele tolle Reisen noch in meinem Leben machen möchte. So, und dann kann ich mir ausmalen, okay, wenn ich mich so und so ernähre, das habe ich ja gelernt oder weiß ich jetzt, dann sehe ich mich im Urlaub an der Ostsee, an der Nordsee, auf den Malediven, im Gebirge, wo auch immer, Städtereisen, keine Ahnung, sowas halt. Und auch gleichzeitig zu überlegen, okay, wenn ich so weitermache wie bisher, ne, so, man kann sich ja was man bisher sich so, was man gegessen hat, nehmen wir mal den Schokoriegel, den kann man sich ja auch gedanklich schlecht machen. Du kannst dir auch überlegen, wie das ist, wenn du den aufmachst und dann fragst, du Schatz, da kommen so kleine Würmer aus dem Schokoriegel. Wie lange liegt der hier schon? Kann man das noch essen? So, und dir dann überlegen, ob du das noch essen willst und wenn er dann nicht gut schmeckt und das für dich auch bewerten. So, und sagen, okay, wie groß ist der Ekel jetzt davor auf der 10er-Skala und wie groß ist der Wunsch nach meinen Zielen, die ich habe, auch auf der 10er-Skala? Natürlich sollte das eine überwiegen.
Ja.
Also das sind so kleine Tricks, da gibt es natürlich noch unendlich viele mehr. Manchmal sind es auch Nährstoffdefizite, Mikronährstoffe, die fehlen, die mir die Ernährung schwer machen. Aber um nochmal auf die Eingangsfrage zurückzukommen, was ist die ideale Ernährung? Es ist nicht die, die einfach nur schmeckt. Es ist die, die ich mit meinem Verstand bewusst nutze, weil wenn ich nur das esse, was mir schmeckt, dann bin ich automatisch in die Marketingfalle getappt. Weil mittlerweile ist die Industrie so pfiffig, alles produzieren zu können, was dir schmeckt, ob es gut ist oder nicht. So, darum,
da geht es nicht einfach hauptsächlich ums Geld.
Ja, da geht es auch nicht darum, den Menschen primär zu schaden, sondern da geht es darum, wie kann ich das Produkt möglichst besonders effektiv verkaufen, und dann findet man im Zweifel eben alles Mögliche da drin. Aromastoffe, Farbstoffe, Trennmittel, Konservierungsstoffe und so weiter und so fort. Also Emulgatoren und Verdickungsmittel und Süßstoffe und. Also es gibt ja eine ganze Reihe von Lebensmittelzusatzstoffen, und das ist eben nicht gesund. Das sind halt hochverarbeitete Lebensmittel.
Ja, ich würde sagen, da haben wir doch eigentlich einen ganz schönen Kreis geschlossen.
Ja, ich sehe den noch offen, aber...
Also zumindest grob. Also man könnte sich jetzt noch ewig darüber unterhalten, aber ich finde, was gibt es die perfekte Ernährung oder was ist die perfekte Ernährung oder Diät? Das haben wir eigentlich jetzt ganz gut auf den Punkt gebracht.
Im Prinzip ist der eine Satz lautet, besonders reich an Nährstoffen und arm an Energie/Kalorien.
Ja.
Und möglichst viel davon. Bio-Lebensmittel versteht sich von selbst. Solche Sachen haben wir jetzt gar nicht erwähnt, aber das versteht sich nach Möglichkeit von selbst.
Genau. Auch wenn sie leider teuer sind, aber es ist einfach so, die bessere Ernährung, gesündere Ernährung ist leider teurer. Alles, was man teilweise hinterhergeschmissen bekommt in den Discountern, also viele Dinge gibt es ja schon fast umsonst, weiß man eigentlich schon von vornherein, okay, das ist ein Scheiß, sorry für den Ausdruck, aber ich sehe es dann halt auch immer wieder so, dass gewisse Dinge dann nochmal vergünstigt angeboten werden und dann, also hochwertige Lebensmittel werden eigentlich nie günstig angeboten. Nicht umsonst werden andere Dinge dann ja sogar verschenkt, also ne, in Apotheken und so weiter und so fort, ne, bekommen die Kinder quasi den Traumzucker-Lolli oder sonstiges mit Traumzucker geschenkt. Also alles gute Sachen bekommst du nicht geschenkt.
Das ist noch nie so gewesen im Leben. Es ist ein Thema, was im Prinzip kein Ende findet, aber es gibt eben nicht die eine Ernährung, die für alle gut ist, sondern es gibt verschiedene Formen und verschiedene Aspekte, die zu berücksichtigen sind. Und ich glaube, genau, da würde ich dir natürlich zustimmen, dass den Kern, den haben wir halt genannt, und alle anderen Ernährungsformen, auf die muss man halt eben dann, müssen wir dann gegebenenfalls auch nochmal separat eingehen.
Ja. Ja, prima. Okay. Dann würde ich sagen, haben wir es das dritte Mal, dieses Thema im Sack, haben wir es geschafft. War trotzdem, obwohl wir es ja schon irgendwie so oft hatten, für mich doch noch mal ein bisschen mehr aufschlussreicher. Also wir können das vielleicht noch ein paar Mal häufiger machen, wenn du möchtest.
Genau, wenn wir das denn das sechste Mal aufnehmen, dann lautet die Frage, also die beste Ernährungsform ist ganz klar XY.
Ja, okay, prima. Dann bin ich gespannt, was wir nächste Woche machen. So kleine Idee habe ich da ja schon und wünsche dir bis dahin auf jeden Fall noch eine schöne Woche und würde sagen, bis dann.
Gleichfalls hinterlasst uns einen Kommentar und eine Bewertung und wir freuen uns, wenn wir euch in der nächsten Woche wieder als Hörer begrüßen dürfen. Bis dann, macht's gut. Ciao.
Ciao.